Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von OK Cool trifft, dem Format hier bei OK Cool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Manchmal sind es Menschen, die an der Uni unterrichten, manchmal sind es Menschen, die Spiele entwickeln und manchmal sind es meine Kollegen, zumindest nicht hier bei OK Cool, sondern anderswo, denn heute habe ich mir eingeladen Jochen Redinger. Und Jochen Redinger ist seit kurzer Zeit einem noch viel größeren Publikum bekannt als vorher ohnehin schon, denn seit einigen Monaten ist er der neue Mitarbeiter im Games-Podcast bei den lieben Freunden von The Pod, wo ich ja auch als freier Mitarbeiter mein Mikrofon, wie sage ich denn, ans Internet anschließe. Da ist Jochen jetzt auch richtig fest angestellt tatsächlich und damit ist er mein Kollege geworden und das ist eine ganz schöne Sache aus vielen Gründen. Denn zum einen, na klar, Jochen Redinger, sympathischer Typ, macht Spaß mit ihm zu arbeiten, aber es war auch deswegen schön, weil wir kannten uns schon vor langer Zeit, haben wir uns kennengelernt in München, als ich da ganz kurzzeitig gewohnt habe. Also das ist wirklich jetzt 10 Jahre her oder so. Und haben da uns kennengelernt, eine Weile eine Zeit miteinander verbracht, dann bin ich da wieder weggezogen, ne? Und wie das so ist, ist das so ein bisschen dann ausgefasert und jetzt plötzlich ist er in mein Leben zurückgekehrt als mein Kollege, was natürlich wundervoll ist. Darüber haben wir gesprochen, wie sich unsere Lebenswege seit diesem Punkt in München so entwickelt haben. Wir stellen aber auch in dem Gespräch fest, dass es eine weitere Parallele in unserer Biografie gibt. Nicht gemeint ist damit eine Begeisterung für Geschichte und Geschichte in Spielen, denn das ist auch eine weitere ganz spannende Info über Jochen. Er hat Geschichte studiert, bevor er in die Welt der Spiele hineingestiegen ist. Über dieses Studium sprechen wir, was ihn dazu gebracht hat, warum er nicht in die Forschung gegangen ist und so weiter und so fort. Es war ein Gespräch wie ein Blumenstrauß, bunt, prall und haltbar für viele Monate. Nein, das lasse ich jetzt drin. Tonspuren sind teuer, da müssen wir jetzt alle gemeinsam durch. So, also, das ist das Gespräch mit Jochen Redinger, das auf euch wartet. Hat ganz viel Spaß gemacht. Wir sind mehr als einmal vom Pfad des Gesprächs abgekommen und haben neue Pfade entdeckt und sind die eine Weile entlang gelaufen, bis wir dann gesagt haben, komm, lass uns wieder zurückkehren zum Hauptpfad. Und dann wartete schon die nächste Ablenkung. Es war ein sehr schönes Gespräch, es hat viel Spaß gemacht. Die Zeit verging wie im Fluge. Apropos, ich möchte noch eine Sache loswerden, bevor wir hier richtig reinsteigen. Apropos Geschichte. Wenn ihr da draußen da sitzt und euch denkt so, Mensch, also hier, Spiele und Geschichte und History Games und blablabla, das interessiert mich, habe ich gute Neuigkeiten. Hier bei OK Cool gibt es einen kleinen Zuwachs zu verzeichnen und zwar neben Geraldine Hohmann ist auch Christian Hubert jetzt ganz frisch mit ins Team gestoßen von OK Cool und produziert mit mir gemeinsam jetzt in Zukunft Podcasts, die sich genau um dieses Thema drehen, also Geschichte und Videospiele. Und wenn ihr da draußen euch denkt, Mensch, das klingt aber interessant, da wollen wir mal reinhören, dann empfehle ich euch von Herzen und mit ganz viel Liebe in meinen Augen ein Abo bei Steady. Könnt ihr abschließen in der Folgenbeschreibung. Für 5 Euro seid ihr dabei. Könnt ihr auch jederzeit wieder kündigen, wenn ihr euch denkt, oh, war doch nicht so toll. Ich kann euch aber versprechen, kleines Sternchen, dass ihr niemals unzufrieden sein werdet. Sternchenauflösung. Ich hoffe es. Ich kann es nicht versprechen, sonst kommen Anwälte, aber ich hoffe es, dass ihr sehr glücklich mit meinem Angebot seid. So, Punkt. Leute, los geht's. Mein Gespräch mit Jochen Redinger. Ich habe mir ein zur Feier der Aufnahme und weil du ja hier bist, ein ganz besonderes Getränk rangeholt, weil das ja mittlerweile, ich weiß nicht, ob du es auch so wahrgenommen hast, aber ich in meinem Tagebuch habe niedergeschrieben, dass wir gerne über unsere Spaßgetränke sprechen. Und deswegen habe ich eines mitgebracht und ich würde gerne wissen, ob du das kennst und damit vertraut bist. Das ist ein Getränk mit dem Namen Kukumi und ist eine Basilikum-Gurkenlimonade.
Ich habe das schon mal gesehen, aber ich habe mich noch nicht getraut, es zu kaufen.
Mach es, wirklich. Was hält dich davon ab?
Basilikum und, also eigentlich die Gurke. Das liegt daran, dass ich irgendwie traumatisiert bin. Ich habe schon öfter mal so eine Saftkur gemacht. Und der Gurkenteil der Saftkur ist jedes Mal der, bei dem ich spätestens nach dem zweiten Tag schon beim Gedanken dran leichten Brechreiz kriege.
Ich habe gerade nur mal ein Schluck genommen. Es ist ganz erfrischend, aber mit diesem Hintergrundwissen bin ich mir nicht sicher, ob ich es dir raten sollte. Weil der Gurkengeschmack ist sehr präsent. Ist wirklich ganz präsent.
Ja, dann müsste ich da vielleicht ganz vorsichtig ran, weil, wie gesagt, es ist inzwischen einkonditioniert, dass wenn etwas keine richtige Gurke ist, aber nach Gurke riecht oder schmeckt, dass mein Gehirn sagt, nein, das ist nicht gut für dich.
Das ist aber schade drum. Denk mal an den Gurkensalat, was du dir jetzt genommen hast.
Solange da Gurken drin sind, sagt mein Gehirn ja, okay, gut. Also das darf nur nicht so sein, dass ich quasi keine Gurke sehe, aber es tut so, als wäre da Gurke. Oder es ist Gurke drin, aber in einer nicht erkennbaren Form.
Hast du denn den Anlass hier ebenso als feierlich empfunden und dir auch so ein Getränk rangerückt oder sitzt du wirklich einfach nur im blanken Raum vor dem PC und guckst auf deinen Monitor?
Ja, also ich habe auch alle Dekorationen rausgerissen.
Ja?
Ich sitze hier ich habe mir so einen alten, so einen Kaffeesack aus so einer Rösterei geholt und habe den jetzt angezogen. Nein, natürlich nicht.
Musst du aber auch nachher zurück.
Ja, klar.
Also das ist eine Leihgabe.
Ist nur gemietet. Nein, ich trinke ja sehr viel Spezi, was garantiert super ist für mich.
Mhm.
Und ich habe jetzt einen Auerbräu-Cola-Mix vor mir. Das sieht so aus, dass dieses Label sieht aus, als ob irgendwie Art Attack mit Benny Weber sich da ausgetobt hätte. Aber es schmeckt ganz gut. Ist nicht das beste Spezi der Welt, aber ich wollte es halt mal ausprobieren.
Weißt du, wie das aussieht? Ich habe gerade mal nachgesehen, das sieht aus wie das, also wie ein Paulaner Spezi, wenn man nicht genau hinguckt. So.
Auf Fisch bestellt.
Es hat, ja, ich wollte es nicht sagen, aber da sind die Anwälte, die haben natürlich nur zungenschnalzend gewartet, dass irgendjemand sowas sagt. Gut, das ist jetzt abgehakt. Also, genau, es sieht tatsächlich aus wie Paulaner Spezi. Es hat, finde ich, dieselbe Farbverteilung. Mhm. Es flirtet, glaube ich, mit der bekannteren Marke in der Hoffnung, dass man es vertauscht. Das ist mein Eindruck.
Ja. Das ist ein bisschen wie so viele Strategiespiele irgendwann so getan haben, als wären sie wie Warcraft 3 und waren nie wie Warcraft 3. Aber man konnte sagen, es ist doch ein Spiel wie Warcraft 3. Hat man es gekauft, rausgefunden? Nee. Schade.
Du, apropos Verwechslung, ich habe da eine kleine Geschichte, ich habe keine Sorge, es soll heute auch um dich gehen, aber ich habe eine kleine Geschichte dazu, das muss ich mal kurz erzählen, ich glaube, ich habe das noch nie hier im Podcast irgendwann irgendwo mal erzählt, aber ich denke regelmäßig dran, weil das so ein ganz intensiver Kindheitsmoment war, apropos Verwechslung, da hatte ich Kindergeburtstag und um das Jahr herum, als ich da Geburtstag hatte, erschien auch gerade der Disney-Herkules-Film auf Kassette, ne? Wir erinnern uns alle, ganz fantastischer Film, wundervoll, und ich hatte mir den gewünscht, damit ich dann den anwesenden Gästen oder wie man das dann bei Kindern nennt, den anderen Kindern, diesen Film zu zeigen. Also wir wollten den gemeinsam quasi dann gucken bei mir im Kinderzimmer. So. Und meine Eltern, lieb wie sie sind, haben mir diesen Wunsch natürlich erfüllt, aber auch als Eltern, die jetzt nicht so ganz nah in der Welt von Disney verankert sind, haben sie den falschen Herkules-Film gekauft. Und zwar gab es nämlich noch eine andere Produktion irgendwo aus Osteuropa, wo so Scherenschnittfiguren und einer ganz üblen Synchro diese Geschichte nachgespielt haben. Und das war wirklich so eine Synchro, das weiß ich noch. Bei Herkules war ein Hund im Raum, wo der Mann seine Tonspur aufgenommen hat. Und immer wenn Herkules gesprochen hat, hörte man im Hintergrund so ein Kläffen, aber auch ein ganz schlimmes. Und das haben wir uns angeguckt, alle als Kinder. Und ich dachte schon beim Auspacken, das sieht anders aus. Vielleicht ist das aber so. Ja, ja, also das war eine Enttäuschung. Das führt jetzt auch nirgendwo hin, Jochen. Das ist wirklich nur, ich wollte es mal loswerden. Ich habe das noch nie irgendwo erzählt.
Aber ich finde es schön, dass du auch zu den Leuten gehörst. Dieser Herkules-Film ist bei sehr vielen Menschen in sehr hoher Stellung in so der Disney-Hierarchie.
Ja.
Auch bei Toni zum Beispiel, also meiner Freundin. Aber
ja.
Ich habe als Kind, das Problem ist, ich bin so ein Kind, ich bin mit diesen dicken Büchern aufgewachsen, mit diesen klassischen griechischen Sagen. Und in denen kommen halt nicht irgendwelche Werbejingles singenden Leute vor und man hat keine so Becher wie bei McDonald's. Und das hat mich persönlich, und das liegt halt einfach an mir, mich hat es als Kind schon irgendwie genervt, dass es nicht einfach nur die Geschichte von Herkules ist, sondern auch noch so Gedöns drumherum.
Ja, ja.
Deswegen ist für mich der beste Disney-Film Mulan, also der Zeichentrickfilm. Ich glaube, direkt gefolgt vom König der Löwen.
Mulan habe ich damals im Kino gesehen und ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut. Das war den Film im Kino zu sehen, am Ende, wenn die Mongolen dann da in dieser großen Stadt stehen und da dieses Feuer den Himmel erhellt, also Gänsehaut. Das waren wirklich Das waren Filme. So, jetzt klinge ich richtig alt. Aber das war wirklich ein toller Film. Das war wirklich ein toller Film. Apropos, ich muss noch mal ganz kurz zu Herkules zurückkehren. Es gab ja auch das berüchtigte PC-Spiel aus dem Jahr 1997. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Berüchtigt deswegen, weil es lächerlich schwer war. Und eines dieser Spiele war, wenn du stirbst, dann darfst du den Level gern noch mal komplett von vorne machen. So ein Plattformer. Hast du das gespielt oder ist das dann auch komplett bei dir durchgerutscht?
Das habe ich nicht gespielt. Aber 1997 muss man ja dazu sagen, da, also das ist schon bekannt schwer. Also das kenne ich auch, diese so den Ruf von dem Spiel. Aber wenn man was in dem Jahr gespielt hat, musste man ja sowieso für heutige Spielermägen nahezu unverdaubaren Schwierigkeitsgraden trotzen. Also auch wenn du die alten Princess of Persia zum Beispiel, das ist ja, das sind ja Spieler, die sagen sogar, hey, du hast nur so und so viele Stunden Zeit und ein Durchlauf, das ist alles, was du hast. Das so, okay, was will ich? Ich will doch hier nur spielen. Ich wollte jetzt nicht direkt mein ganzes Leben dafür hergeben.
Hast du das mal eigentlich gemacht? Das sehe ich nämlich jetzt gerade, wo ich feststelle, dass man Disney Hercules auf Steam zum Beispiel easy kaufen kann für 5,89. Das war mir gar nicht klar, dass das so leicht zugänglich ist. Hast du das eigentlich mal gemacht, Spiele aus der Kindheit und dieser Zeit ganz bewusst heute jetzt mal einzulegen und zu sagen, so, ich gucke mir das nochmal an, was ich damals eigentlich gespielt habe, versuch's, weiß ich nicht, mal durchzuspielen oder nochmal mit modernen, mit heutigen Augen zu sehen. Hast du sowas mal gemacht, ganz bewusst?
Ja. Also gerade bei so Spielen, die ich mir als Kind irgendwann gekauft hatte. Also ich habe immer noch die CD von Admiral Sea Battles, einem aufgebohrten Klon von Schiffe versenken mit so großen Ships of the Line und kleinen Videosequenzen, wenn die sich beschießen. Das ist fürchterlich inzwischen zu spielen. Also wirklich ganz, ganz, ganz grausam. Und dann hatte ich noch, da war ich nicht mehr ganz klein, aber ein Kumpel hatte Knights and Merchants irgendwann und das habe ich mir tatsächlich gekauft und dann festgestellt, das läuft irgendwie gar nicht mehr so richtig, aber es gibt ein Fan-Projekt, das sich darum kümmert, dass Knights and Merchants wieder läuft. Kurz, was ist das für alle, die es nicht kennen? Das ist im Grunde Siedler, also wie die alten Siedler tatsächlich, schöne, süße, wuselige 2D-Grafik und es spielt entweder in England oder ich glaube in Deutschland hatten sie es, wenn ich mich richtig erinnere, auch angepasst, dass es dann halt in Deutschland spielt, im echten Mittelalter in Anführungszeichen. Und was das Spiel bis heute für mich immer noch beeindruckend macht, und das ist auch, als ich es dann wieder gespielt habe, fantastisch, dass das erste Spiel, das ich kenne und das einzige, das einen Sturmangriff richtig simulieren kann.
Man kann nämlich, das ist sehr speziell.
Ja, das war auch was, womit das Spiel damals geworben hat. Damit kann ich nicht noch, kann ich mich als junger Jochen dran erinnern.
Es stand ein Satz auf der Packungsrückseite. Der Sturmangriff ist sehr echt.
Ich glaube, es stand irgendwas drüber, wie verheerend der ist. Und dann im Spiel, wenn du das gemacht hast, als es dir erklärt wurde, hat es gesagt, du kannst der kompletten Linie deiner Infanterie, ich glaube, Reiter gab es auch, aber das weiß ich jetzt gerade nicht mehr genau, der kannst du befehlen, den Sturmangriff einzuleiten. Und dann hat das Spiel aber auch gesagt, wenn der Sturmangriff eingeleitet ist, dann kann er nicht mehr beendet werden, einfach so. Der endet damit, dass deine Truppen in die feindlichen Linien reinkrachen. Natürlich mit einem ganz hohen Bonus für das Angreifen. Aber wenn sich da was verändert hat oder du festgestellt hast, dass die Frontlinie gar nicht so aussieht, wie du gedacht hast, dass sie aussieht, dann war es das halt mit den Leuten, die da fröhlich gestürmt sind.
Ist das ein Spiel, was du mir ans Herz legen wollen würdest? Du kennst mich ja mittlerweile ja in- und auswendig, ne? Durch die gemeinsame Arbeit, zu der kommen wir übrigens gleich. Ist das was, wo du sagen würdest, da tust du dir was Gutes oder würdest du mir das empfehlen mit dem Wissen, da raubst du mir Lebenszeit?
Ich würde es so weit einschränken, dass wenn du mit Siedler viel Spaß hattest, dann hast du zweifelsohne mit Knights and Merchants auch ganz viel Spaß. Mir gefällt es halt besser, weil es nicht dieses fiktive Knuddelgewusel hat, sondern es ist halt eher mittelalterliches Knuddelgewusel. Für mich zum Beispiel das muss man ja in Deutschland sehr vorsichtig sein, wenn man das sagt, aber ich bin kein großer Fan der Siedlerreihe. Das sind nicht, also die, wie die gespielt werden, ist nicht meins. Knights and Merchants war das einzige und die Völker waren die einzigen zwei Spiele, wo ich gesagt habe, na gut, da springe ich über meinen Schatten und gehe in diese Art von Spielmechaniken rein, weil mich das Spiel selber interessiert.
Zieht sich das eigentlich bis heute durch, dass du diese Art von Spiel nicht so magst?
Ja.
Wow, krass, weil da ist ja mittlerweile einiges erschienen, wo man sagen könnte, ja, guck ich mal rein, aber offenbar, wow, okay, hartnäckig.
Ja, das ist auch, ich weiß auch, also ich spiele ja auch Anno beispielsweise und so groß ist der Unterschied nicht, aber es ist trotzdem, also das, was viele Leute dran lieben, nervt mich eigentlich, dieses mit, ja, da gibt es einzelne Träger und du musst Wege bauen. Ich mag lustigerweise auch Spiele, in denen Inzwischen geht es ja, in denen sich so organisch Wege anlegen und die dann sagen deine Träger zum Beispiel, Foundation ist beispielsweise ein Spiel, das das so macht, dann sagt das Spiel halt, ja okay, also guck mal, du hast eigentlich gedacht, die laufen alle links von der Kirche rum am Marktplatz vorbei, aber da ist ja noch kein Haus irgendwo hinter der Kirche und dann läuft so deine halbe Stadt immer so ein Trampelpfad da durch. Und das gefällt mir, aber ich möchte es nicht selber machen müssen mit den Wegen.
Ja.
Und wie gesagt, das ist ganz kurios, dass es irgendwo zwischen Siedler und Anno gibt es so einen inhärenten Punkt, an dem Jochens Gehirn sagt, nee, Schluss jetzt.
Hast du mit Männerlords was anfangen können?
Das habe ich aus dem Grund noch nicht ausprobiert. Ja, das ist noch auf meiner Liste. Manchmal brauche ich, also habe ich so Spiele jahrelang auf der Liste.
Ja.
Das, aber da war auch immer noch so, als es rauskam, war ich in diesem Modus, dass ich mir dachte, wenn ich das jetzt sehr viel spiele, dann fühlen sich alle Updates immer so an, dass ich nochmal anfangen muss am besten.
Ja, ja.
Und ich
ja.
mag das nicht, wenn ich mir selber vorkomme, als ob ein Spiel von mir will, dass ich es quasi ständig immer und immer wieder starte und nicht in dem Sinne wie Civilization, sondern das ist immer das Gleiche, weil ich kenne ja den Anfang schon.
Da bin ich bei dir. Apropos Anfang, eine Sache muss ich jetzt noch fragen, nämlich ein Spiel noch aus meiner dunklen Kindervergangenheit, bevor wir dann zu was ganz anderem kommen. Aber da bin ich auch neugierig, ob du es kennst, und zwar aus dem Jahr 1999, ich habe gerade nochmal nachgesehen, ein Spiel namens Ancient Conquest, die Suche nach dem goldenen Vlies. Sagt dir das was?
Der Name sagt mir auf jeden Fall was. Es kann sein, dass ich das nicht hatte, aber ein Kumpel.
Ja, das ist so ein Strategiespiel. Das war damals auf irgendeiner Computerbildspiele und deswegen, glaube ich, hatten das auch viele Leute als Vollversion.
Schau mir mal einen Screenshot an.
Das ist so ein Strategiespiel mit einem Schwerpunkt auf griechische Flotten, also griechische Antike und Flotten und sowas. Und das habe ich als Kind hoch und runter gespielt, aber seitdem nie wieder angefasst. Also wirklich seit 1999 oder 2000, also seit, um Gottes Willen, seit 24 Jahren, seit einem Vierteljahrhundert, habe ich das Ding nicht mehr gestartet. Und das ist eines, wo ich mir denke, ich wäre so neugierig, da heute mal reinzuschauen, wie das eigentlich war.
Also ich habe mir jetzt Screenshots angeguckt und ich glaube mit fast hundertprozentiger Sicherheit, dass tatsächlich mein einer Kumpel, der auch alle Siedler immer hatte, dass der das auch hatte. Ja. Aber dass mir das wahrscheinlich zu nah, also damals war ich ja noch Törichter und Ungebildeter, ich glaube, mir war das optisch schon zu nah an Siedler dran. Und dann habe ich gesagt, nein.
Ja, na gut. Okay, du, von hier aus, wir verquatschen uns ja schon wieder. Wir haben ja eigentlich was ganz anderes zu besprechen, beziehungsweise ganz viele andere Dinge. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht da, wie du jetzt wie so ein ganz wunderschön geformter Bumerang in mein Leben zurückgekehrt bist. Und zwar, das muss ich kurz erklären, weil du verstehst es, aber alle anderen nicht. Vor 400 Jahren ungefähr war das, haben wir uns kennengelernt in München. Als du noch, ne, ich glaube, zu IDG-Zeiten Redakteur dort warst, wenn ich das richtig wiedergebe.
Ja, da war ich noch Redakteur für Special Projects, aka Sonderhefte.
Genau, bei der GameStar. Und da haben wir uns kennengelernt und dann bin ich da weggezogen und dann hatten wir, also wir sind einander aus dem Leben getreten. So. Und jetzt kam es ja so vor kurzem, dass du bei einem meiner Auftraggeber, bei The Pot, wieder eingestiegen bist, nicht wieder, aber eingestiegen bist, als Mitarbeiter, als richtiger, fester Vollzeitmitarbeiter. Und deswegen meinte ich, ein wunderschön geformter Bumerang mit deinem Namen landete, kam zurück in mein Leben, ohne dass ich gewusst hatte, dass ich ihn überhaupt geworfen habe. Und das fand ich ja richtig toll. Und jetzt frage ich mich und auch dich, weil ich diese Geschichte tatsächlich noch gar nicht richtig gehört habe. Wie kam das eigentlich, dass du bei den lieben Leuten von The Pot jetzt angefangen hast? War das so ein Ding, dass du jahrelang, ne, wie so ein junger Tiger an der Seite standest und gesagt hast, so, irgendwann, ne, irgendwann ist der Moment gekommen, dann recken sie den Kopf nach oben, der Hals ist offen und dann beiß ich aber zu, dann bin ich aber auch da mit meinem Arbeitsvertrag? Oder war das so ein Zufallsding? Wie kam das denn eigentlich?
Das war ein Zufallsding. Ich habe 2023 habe ich aufgehört bei Webedia. Da war ich mittlerweile im Marketing und ich habe irgendwann festgestellt, also ich war dann 10 Jahre bei IDG und Webedia, also das war nicht nur so eine Laune, dass ich keine Lust mehr hatte auf die eine Sache, sondern dass ich halt einfach gesagt habe, okay, da muss ich jetzt was tun. Und dann tat sich halt nicht so, wie ich mir das vielleicht gewünscht hätte, aber dann habe ich für mich halt gesagt, okay, dann kann ich auch mit erhobenem Haupt die Konsequenz ziehen und sagen, dann ist halt an der Stelle mal für mich die eine Reise vorbei. War auch soweit alles cool. Und dann kam es irgendwann nach einiger Zeit, dass ich aber von einer jetzt dann ja Ex-Kollegin auf der Hochzeit war Und da war André auch. Und dann haben wir auf der Rückfahrt, also haben wir zufällig, haben wir die gleiche S-Bahn wieder da weggenommen und dann auch noch die gleiche U-Bahn, noch ein bisschen näher an unsere beider Häuser oder Wohnungen besser. Und da haben wir uns unterhalten und kurz darauf, also André hat halt gefragt, hier, wie sieht's denn aus bei dir? Meinte ich, ja, ich suche gerade was. Und kurz darauf sind dann Jochen und André an mich rangetreten und haben gesagt, hey, wir suchen irgendwie jemanden, aber wir suchen auch nicht wirklich jemanden, aber du bist doch eigentlich cool. Wie wär's denn? Und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und waren uns einig, dass es ganz gut wäre.
Also erstmal müssen wir wertschätzen, was für ein Zufall das war. Also unglaublich, da hat sich ja jetzt, das kann man ja wirklich so sagen, dein Berufsweg entscheidend verändert durch diese Zufallsbegegnung. Das ist ja erstmal abgefahren. Also da wird man ja fast schon ohnmächtig, wenn man darüber nachdenkt.
Mhm.
Und dann frage ich mich, war das etwas, worüber du vorher schon mal nachgedacht hattest, über diese Möglichkeit bei The Pot oder auch in dieser Richtung weiter was zu machen beruflich? Oder war das wirklich eine große Überraschung, dass das auf deinen Teller gezerrt wurde?
Also The Pot hatte ich gar nicht auf dem Schirm, vor allem, weil eben The Pot ja auch nicht irgendwie aggressiv nach Leuten gesucht hat.
Ja.
Und ich bin zwar an meinen Job damals bei IDG mit einer Initiativbewerbung rangekommen, aber Initiativbewerbungen sind halt auch nicht immer so das Ding. Und deswegen hatte ich das nicht wirklich auf dem Schirm. Und das Zweite ist, ich wollte schon, also ich hätte nichts dagegen gehabt, mal aus der Spielebranche raus zu sein, weil ich ja trotzdem auch noch nebenher, also ganz viel Spiel und ich bin ja deswegen nicht von meinem Hobby weg. Und manchmal ist es ja ganz hilfreich, wenn man irgendwie mal was anderes sieht. Aber man muss halt auch dazu sagen, dass die Spielebranche schon ziemlich cool ist. Denn ja, hier wird man wahrscheinlich kein Millionär und man fährt keine goldenen Autos und kriegt keine goldenen AK-47 irgendwie von irgendwelchen zwielichtigen Leuten geschenkt. Aber es ist halt trotzdem was, wo man sein Hobby und seine Leidenschaft, also jetzt ist es ja Podcasten, früher bei IDG war es das Schreiben. Was ich nicht so gern mag zum Beispiel, ist Videos vertonen und Videos vorbereiten. Da bin ich auch, muss ich ehrlich sagen, nicht die richtige Person dafür. Da gibt es 1000 Menschen, die es besser können als ich. Aber schreiben und Podcasts machen und über Dinge sprechen, die ich gut finde, das ist halt was, was mir doch Spaß macht. Und ich würde von mir selber behaupten, dass der Söldneranteil in mir hoch genug ist, dass ich sagen kann, gut, ich könnte jetzt auch für, weiß ich nicht, das Fachmagazin für die richtige Eggenpflege in der Landwirtschaft in Süddeutschland schreiben. Aber das würde mich vermutlich nicht so ausfüllen wie das jetzt.
Ich wollte gerade nachfragen, dieser Blick in andere Branchen und Berufsbereiche, wohin führte denn da so, bevor du dann mit André in dieser schicksalshaften Nacht zusammenkamst? Also gab es da schon so was halbwegs Handfestes oder zumindest etwas, was dich gereizt hätte außerhalb der Spielebranche?
Ja, es gab so ein paar verschiedene Richtungen, also zum Beispiel wieder mehr in dem Bereich Design. Das habe ich immer so ein bisschen nebenbei gemacht.
Moment, Design, was genau?
Design war in dem Fall Webdesign. Und vorher habe ich, ich habe das einfach eingeschlagen, weil ich das halt interessant fand und auch einfach was anderes machen wollte. Und dann hatte ich noch was so schon auch sehr, sehr greifbar war mehr so im Bereich, es hört sich fürchterlich trocken an, so Gesundheitsmanagement. Da geht's um
Gesundheitsmanagement
und Content-Aufbereitung. Da ging es um Kindern Dinge näher bringen, die für sie gesund sind und irgendwie Studien cool aufbereiten für Leute, damit man eben nicht sagt, eine Studie, sondern hast du schon gehört, es gibt neue Fakten, das.
Ach, das ist ja spannend. Da muss ich mal kurz nachfragen, woher kommt das denn jetzt? Wo ist denn da in deinem Leben oder in dir selbst die Veranlagung oder die Grundlage, sowas machen zu wollen?
Die liegt einfach darin, dass ich gerne neue Sachen mache. Und ich bin sonst nicht der Typ, ich würde sagen, ich bin nicht so ein klassischer, muss ich jetzt ein bisschen ausholen, so ein klassischer Trademark-Mann, der denkt, dass er alles kann und auf jede Stelle eine Bewerbung abschicken muss. Also das ist ja immer so ein bisschen, wenn man selber mal mit Bewerbungen zu tun hatte, für mich ist es immer so ein Running Gag, Männerbewerbungen zu lesen, in Anführungszeichen, weil da ganz oft drin steht im Großen und Ganzen, ja, also ich bin gerade aus der Schule raus, habe eigentlich keine Qualifikation, aber ein Kreuzfahrtschiff steuern traue ich mir schon zu.
Ja, du, da kann ich direkt einhängen, kurz mit einer eigenen Erfahrung. Wenn ich hier Leute seit 4 Jahren jetzt in diesem Format einlade, es ist wirklich ein Phänomen, und das lässt sich nicht mehr mit Zufall von der Hand weisen, sondern ist dasselbe Phänomen, das du gerade beschreibst. Wenn ich Männer einlade, ich habe noch nie als Antwort zurückbekommen, ich bin mir nicht sicher, ob ich da genug wirklich Spannendes zu erzählen habe. Aber wenn ich Frauen einlade, mindestens jede zweite, wenn nicht sogar in der Reihe ganz lange jede Frau, die ich einlade, sagt von sich selbst, obwohl sie Expertinnen in ihrem Feld sind, ich weiß nicht, ob das spannend ist, ob ich was zu erzählen habe, ob das ausreicht. Und das ist kein Zufall. Das ist genau das Phänomen, was du auch gerade beschreibst.
Das liegt ja auch, glaube ich, daran, dass wenn man jetzt, das ist halt traurig, aber wahr, ich glaube, wenn man Mann, also die Öffentlichkeit, und da nehme ich gerne jeden aus, der sich nicht so blöd verhält, aber wenn so das gerade im Internet die Gesellschaft irgendwie den Eindruck hat, dass ein Mann Blödsinn labert oder halt überflüssiges Zeug, dann habe ich immer so das Gefühl, dann ist der Reflex, naja, ich kann ja abschalten, wenn es mir nicht passt. Und wenn aber eine Frau so Blödsinn labert, dann ist halt ganz oft mit, ja, was soll das denn jetzt? Warum musste ich mir das jetzt anhören? Spoiler, du musstest es dir genauso wenig anhören wie das, was ich gerade sage. Du kannst immer einfach abschalten. Aber ja, Männerbewerbungen, das war der Punkt. Männerbewerbungen sind immer so ein Ding, inzwischen, die erheitern mich sehr. Ich bringe mich auch manchmal selber dazu, eine Männerbewerbung abzuschicken. Also habe ich zumindest gemacht, weil ganz oft ist Schüchternheit ja tatsächlich einfach der Feind von Erfolg. Und das ist so,
ja,
man muss halt ab und zu aus seiner Komfortzone raus. Und ich habe für mich festgestellt, wenn man dann ehrlich ist und sagt, hey, ich müsste mich in dem Bereich einarbeiten oder so, dann kann ja immer noch die Person, die mit dir das Gespräch führt, entscheiden, ob sie das wertvoll findet und sagt, das ist okay für mich oder nicht. Mhm. Weil bis sie dann mal, also wenn sie sowieso schon entschieden hat, dass sie mit dir überhaupt ein Gespräch führen will, die Person, die da in HR sitzt, dann hat die ja irgendwas mindestens in dir mal gesehen und die Zeit ist nicht komplett verschwendet. Aber ja, das war so ein bisschen eine Männerbewerbung bei dieser Gesundheitssache. Aber wie gesagt, ich habe vielfältige Interessen. Ich glaube, ich könnte mich in alles einarbeiten, und realistisch betrachtet gibt es bestimmt oder gäbe es bestimmt auch Jobs, in denen ich ganz gut einfach 9-to-5 arbeiten könnte, und dann bin ich halt ab 5 einfach der Privatjochen und habe mit meinem Job gar nichts mehr im Hut.
Ja, war damals die Initiativbewerbung bei IDG, die dich ja in den Spielejournalismus reingebracht hat, auch so eine Männerbewerbung, oder erzählte die wirklich auch nur von Kompetenzen, die du auch tatsächlich hast?
Die hat von Kompetenzen erzählt, die ich tatsächlich habe.
Oh ja, kannst du mal uns da reinblicken lassen, was da so drin stand?
Da stand drin, dass ich ich habe mich ja bei der GameStar beworben. Dann stand drin, dass ich mich wirklich seit der Erstausgabe von GameStar zum einen mit dem Heft beschäftige und natürlich in dem Hobby drin bin, also auch einen wirklich großen Fundus an Spielewissen habe und auch so durch die Bank sehr viele Sachen spiele, also auch einen guten Überblick über Mechaniken etc. Was ich übrigens nicht gemacht habe, ist einen Probeartikel beizulegen. Das habe ich noch nie irgendwo gemacht. Das mag der Grund sein, warum ich dann manchmal nicht genommen wurde, weil, das weiß ich nicht, da weigere ich mich immer.
Ja, ja.
Und dann habe ich noch einfach dazu geschrieben, bin übrigens auch so ein ganz interessierter Mensch. Ich habe jetzt Geschichte studiert und habe offen dazu...
Moment, du bist ein interessanter oder ein interessierter Mensch?
Das ich habe ein interessanter und interessierter Mensch geschrieben.
Sehr gut.
Und habe auch offen dazu gesagt, dass ich mich jetzt erst bewerbe nach meinem Studium, weil das Risiko zu groß war, dass ich in den Semesterferien da irgendwie anfange und dann mein Studium pausiere und es nie fertig mache.
Wow, sehr viel Selbstbewusstsein. Also das finde ich sehr gut.
Ja, aber es wurde ja dann auch nichts bei der GameStar draus, sondern der Michael Trier hat dann gesagt, hier, guck mal, wir suchen gerade jemanden für das offizielle Sims-Magazin.
Ja, richtig.
Und da kam dann wieder dieser Gesundheitsmanagement-Bereich, wo ich mir gesagt habe, naja, dann wandte ich mich vielleicht von der Seite an die GameStar ran. Und was soll ich sagen? Also ich habe Sims gespielt, also ich finde auch immer noch, dass Sims ein tolles Spiel ist. Aber es war halt gar nicht, wofür ich mich eigentlich beworben habe. Ich habe dann aber festgestellt, dass ich mochte das Schreiben dafür, und ich durfte da ganz, ganz schnell von meiner Chefin aus, was super ist. Das war übrigens Maxi Gräf, die heute bei Microsoft ist.
Ja.
Und wirklich eine absolut tolle Person. Und die hat mich ganz viel schon machen lassen am Anfang. Und dann war ich relativ schnell auch wirklich für die Betreuung von freien Autoren zuständig. Und dann hat sie einen anderen Weg eingeschlagen und plötzlich war das Heft so mehr oder weniger mein und ich konnte meine organisatorischen Fähigkeiten ausleben und unter Beweis stellen. Das war schön. Das
ist auch eine Stärke, die du hast, ne? Diese Organisation und all das.
Ja, habe ich. Also das würde ich schon von mir behaupten. Das ist ohne Männerbewerbungssprech, bin ich ein guter Organisator und ich habe auch kein Problem damit, Ruhe zu bewahren in hektischen Situationen. Das Ding war halt, dass ich das dann irgendwann so ein bisschen verselbstständigt hat und ich immer mehr in diesen Bereich reingekommen bin, wo ich nur noch organisiert habe und dann halt nicht mehr wirklich Content erstellt habe.
Und hast du dann, als dieser Punkt erreicht war, dann selbst zur Gamestar gesagt, so Leute, ich würde jetzt gerne zu euch rüberspringen oder kam von denen die ausgestreckte Hand?
Nee, ich hab's ja, das ist ja immer das Ding, also Gamestar ist ja für viele da draußen so ein Teil, aber ich war ja nie wirklich bei der Gamestar in Anführungszeichen, sondern ich war erst beim Sims Magazin, dann generell bei den Sonderheften. Dann war ich in so einer neuen Abteilung, die quasi so seitlich an die Gamestar angedockt war, als es im Grunde, das war zu der Zeit, als diese ganzen Sponsored Stories auch in Deutschland aufkamen.
Ja.
Und da war ich halt gut geeignet dafür, eben so ein bisschen zu organisieren, so eben, man sagt halt, wie soll ich sagen, verkaufte Inhalte zu organisieren, einzubinden, so dass sie halt der Redaktion nicht auf den Sack gehen. So ist es ja eigentlich gedacht, dass man eben nicht einen Redakteur dafür hat. Da konnte ich dann auch wieder schreiben, was ganz schön war. Hat halt nicht so viele Leute erreicht, weil die meisten Menschen, wenn da Werbung steht, direkt wegklicken. Und von da bin ich dann über den Live-Kanal, der ja auch streng genommen nicht die GameStar war, also Monsters and Explosions, als der dann zu Ende war und wieder zur GameStar kam, bin ich aber dann ins Marketing gekommen. Also ich bin immer, Ende habe ich immer so in tänzenden Schrittes, habe ich die GameStar umkreist, aber sie nie zum Tanz aufgefordert oder ziemlich. Was auch nicht so schlimm war, weil dass die Leute, die da sind, die können das gut. Die haben mich in dem Sinne nicht gebraucht, um ein gutes Produkt abzuliefern. Ich hatte aber genug mit ihnen zu tun, um immer eine spaßige Zeit zu haben.
Du hattest dann also ganz viele in den Jahren unterschiedliche Hüte auf, ne? Hast du da für dich selber oder wie hast du von dir selbst quasi gesprochen, wenn es darum ging, über dein berufliches Profil zu reden? Also was ich meine ist, wenn jemand jetzt zum Beispiel, ne, beim Sims Magazin schreibt, dann kann er von sich selbst sagen, okay, ich bin Autor. Oder wenn er dann ins Marketing geht, okay, ich kümmere mich ums Marketing, ne, das ist so mein Kram. Aber du hast ja so unterschiedliche Dinge gemacht, die ja auch teilweise auf dem Spektrum da des Arbeitens in diesem Bereich ganz weit auseinanderliegen. Also Sponsored Stories und Artikel für die Sims, für das Sims Heft, das sind ja sehr unterschiedliche Dinge. Hast du da selber nach Worten gerungen, wie du das eigentlich für dich selbst beschreiben kannst? Oder war das dir gar nicht so wichtig, da herauszufinden, okay, wer ist der Jochen hier eigentlich?
Also ich habe bis zu dem Punkt, als ich dann nicht mehr in dieser Proto-Abteilung für Sponsored Stories war, habe ich immer gesagt, dass ich halt Redakteur bin, je nachdem noch dazu erklärt, entweder für Sponsored Content oder eben bei dem Magazin, wo ich gerade war. Und dann später habe ich einfach nur Projektmanager gesagt, weil es auch in den meisten Fällen wirklich Projektmanagement war. Also da gab es nicht so viel. Da war es eigentlich egal, von wo das jetzt kam und was genau der Inhalt war. Da ging es wirklich nur darum, dass man das reibungslos auf die Websites, in die Livestreams, in die Heftwerbungen und so reinkriegt. Ja.
Wie würdest du dich denn heute beschreiben, jetzt wo du bei Depot arbeitest in Vollzeit?
Jetzt bin ich wieder Videospielredakteur.
Gibt es einen Grund, dass du das Wort Journalist meidest?
Nee, eigentlich nicht, aber ich habe noch dieses, ich habe noch irgendwie aus, weiß gar nicht, von wahrscheinlich noch aus meiner ganz frühen Kindheit oder generell so aus dem Heranwachsen immer noch ein bisschen, das ist doof, aber es ist so, immer noch diese Schere im Kopf mit Journalisten sind für mich immer noch die Leute, die irgendwie, weiß ich nicht, einen Skandal im Bundestag aufdecken oder sowas.
Oh, ja.
Das stimmt natürlich nicht. Videospieljournalisten sind auch Journalisten. Aber es ist nie ganz aus meinem Kopf rausgegangen, dass das, was wir da bearbeiten, wenn wir uns um Videospiele drehen und uns darüber unterhalten und darüber schreiben, dass das natürlich ein absolutes Luxusgut ist. Und wenn ich jetzt aufdecken würde, dass Entwickler XY irgendwie da scammt, das ist nie so bedeutsam, wie wenn jetzt jemand im weiß ich nicht, ARD-Hauptstadtbüro irgendwie den Kanzler interviewt. Mhm. Das ist natürlich insofern eine unsinnige Abstufung, weil es auch im Gaming-Journalismus ganz logischerweise die ganz großen Dinger gibt und eben die ganz normalen Geschichten, die man halt jeden Tag erlebt. Und das ist eigentlich, ist es nur ein anderes Feld. Trotzdem würde ich sagen, wer den Bundeskanzler interviewen kann, große Ehre. Damit kann man viel für die eigene Karriere und das eigene, ich glaube, Selbstwertgefühl verderben oder gewinnen. Also das ist für mich schon noch ein kleiner Unterschied.
Ja, ja. Wie ist es mit dem Hut des Historikers? Weil das ist ja auch einer, der dir jetzt auch immer mal wieder jetzt auch in der letzten Zeit bei The Pod aufgesetzt wurde, ne? Der Mensch bei uns in den Reihen, der ein Geschichtsstudium nicht nur gemacht, sondern auch abgeschlossen hat. Wie fühlt sich das so an? Also ist das was, wo du von dir selber so denkst, ne? Wenn du so deinen eigenen Tag kommentierst, so, und jetzt geht der Historiker Jochen an die Kaffeemaschine und so. Wie fühlt sich das so an?
Da habe ich das habe ich nie ganz geschafft, dass ich das irgendwie für mich selber so proklamieren würde, weil ja, ich habe das Studium abgeschlossen und ich kann ich kann arbeiten wie ein Historiker, ich kann historische Wissenschaften anwenden, aber ich schreibe ja nichts drüber jetzt, ich forsche auch nicht. Das könnte ich natürlich machen, aber das kann jeder, also insofern da draußen an euch Empowerment, wenn ihr irgendwie euch für Geschichte interessiert, forschen kann erstmal jeder. Aber ich bin ja nicht wirklich jetzt in diesem akademischen Zirkus eingebunden. Das heißt, ich bin zwar jemand, also ich habe die Methodik an der Hand, ich kann locker darüber hinausgehen, zu sagen, ich lese mir einfach mal fluffig irgendwas, was mich interessiert, durch. Und ich kann halt theoretisch gesehen hinter die Kulissen schauen, aber das brauche ich ja in meinem Alltag nicht die ganze Zeit. Und das ist auch nicht, womit ich mein Geld verdiene. Also bin ich eigentlich nicht, wenn ich an die Kaffeemaschine trete und das sei es, und wenn das nicht gerade im historischen Seminar an irgendeiner Uni ist, bin ich kein Historiker.
Was war denn eigentlich der Plan damals mit dem Studium? Man hört ja schon so ein bisschen raus, während des Studiums war schon diese Idee zu sagen, hallo, ich gehe auch vielleicht so ein bisschen in den, ich sage es einfach mal, Spielejournalismus hinein. Ja. Ne? Wir erinnern uns die Geschichte von der Initiativbewerbung bei ITG. War das von Anfang an dann so eine Art, ich sag mal, Leidenschaftsstudium mit der Idee, aber zu sagen, naja, die wahre Berufung liegt woanders? Oder ist das ein Gedanke gewesen, der sich während des Studiums erst ausgeformt hat?
Nee, das war genau wie du gesagt hast. Das Studium war so ein Leidenschaftsding. Ach. Ich habe tatsächlich studiert mit dem Ziel, dann was zu haben auch. Also ich kann ja in der Theorie momentan, wir alle wissen, wie es in Deutschland läuft, man würde mich wahrscheinlich sogar noch als Lehrer irgendwo einstellen.
Ja.
Das wäre jetzt nicht mein großer Traum, aber wenn alle Stricke reißen, nee, eigentlich möchte ich es dann auch nicht. Das habe ich schon während des Studiums immer abgeschossen, diese Option. Aber ich wollte eigentlich immer zur GameStar. Und dann habe ich so ein bisschen, auch um meine Eltern zu beruhigen, habe ich dann halt was gemacht. Und die Alternative wäre gewesen, dass ich mich ganz langweilig beim Finanzamt verdinge.
Ach du liebe Zeit.
Das ist in unserer Familie, hat das ein bisschen Tradition.
Ja?
Ja, also mütterlicherseits ist das die Finanzämter Bayern sind gut bestückt durch meine Familie.
Ist eine Familientradition quasi?
Ja, quasi, aber die wurde nicht mit Zwang durchgesetzt. Ich habe meiner Oma zuliebe damals irgendwann mal diese Prüfung gemacht für den gehobenen Dienst.
Ach nein.
Und die ist auch, also die war easy, das hätte ich machen können, aber ich wollte dann doch lieber studieren. Und bin ganz froh. Das wäre nämlich definitiv eine Sache gewesen, wie ich vorhin gesagt habe, wo ich nur so 9-to-5 und dann bin ich halt abends, ich dann der echte Jochen.
Ja.
Und das wollte ich nicht machen. Ich wollte was studieren, was mit meinen Interessen ungefähr übereinstimmt. Deswegen habe ich dann Germanistik und Geschichte und dann Geschichte weitergemacht. Aber ich wollte schon zur GameStar. Ich hatte diesen naiven Traum, dass ich das machen möchte und habe halt die 5 Jahre Studium als kleinen Umweg da eingelegt. Und da viel gelernt.
Ja, abgefahren. Hast du das Studium genossen? Das war, und jetzt bitte Blutkretsche, wenn ich das falsch nachgelesen habe, an der Uni Münster.
Mhm.
Hast du das genossen, dort zu studieren?
Absolut.
Ja?
Ich habe das Glück, dass mir Sachen immer relativ zufallen. Also ich hatte jetzt noch nie Probleme irgendwie mit Prüfungen oder sowas. Solange es nicht Mathe ist, aber das ist jetzt nicht Teil vom Geschichtsstudium.
Gott sei Dank, ja.
Und das war einfach nur Dinge, die mich interessieren, lernen, neue Sachen lernen, gerade in Germanistik. Also das ist so die Sprechakttheorie und sowas. Also so, so Dinge, womit man sich im echten, in Anführungszeichen, im normalen Leben auf der Straße muss man sich damit nicht beschäftigen. Aber wenn man es weiß, ist es cool. Und das hat immer total Spaß gemacht. Und dann war ich, nachdem ich in Münster, also Münster ist auch eine super Stadt zum Studieren. Also das ist immer noch... habe ich da sehr, sehr liebe Erinnerungen dran, auch an die Freunde, die ich da, mit denen ich studiert habe und auch die ganzen Säle und der Stundenplan. Das ist alles noch präsent. Und danach bin ich dann nach Heidelberg gegangen, was ja auch nicht weniger geschichtsträchtig ist. Und da habe ich dann nur noch Mittelaltergeschichte gemacht.
Nein, das wusste ich nicht, dass du da studiert hast. Da habe ich auch studiert.
Da habe ich meinen Master gemacht, ja.
Ich drehe durch. Jetzt müssen wir ganz kurz das ermitteln, den Zeitraum. Von wann bis wann hast du da deinen Master gemacht?
Warte, ich habe 2006 Abi gemacht. Ich habe 2007, wenn ich mich recht erinnere, ging mein Bachelor los. Also 3 Jahre später, 2010, ja. 2010 habe ich angefangen und 2012 war ich fertig.
Um Gottes Willen, Jochen, wir haben zur selben Zeit in Heidelberg studiert. Ich drehe komplett durch. Moment. Das müssen wir jetzt elaborieren, weil Folgendes, in Heidelberg, das historische, also Moment, warst du beim historischen Seminar wahrscheinlich dann? Das ist ja, also in einem anderen Gebäude als dort, wo ich war. Ich habe mein Institut im Marstall gehabt.
Ah ja, aber nicht weit
das
weg.
Das ist dieses, genau, und das ist wirklich, für die Leute, die es nicht kennen, Heidelberg ist ja ohnehin keine große Stadt, aber der läuft von im Grunde einmal über den Uniplatz und dann noch eine Straße runter. Und das ist die Entfernung, die wir hatten. Und das finde ich abgefahren. Das war mir überhaupt nicht klar.
Mir irgendwie
Wir sollten uns erst Jahre ja später in München dann kennenlernen. Oh Gott, ich habe so viele Fragen. Warst du in der Mensa da essen, in der Marstall Mensa? Das ist nämlich die gewesen, die bei mir im Institut direkt gegenüber war. Da war ich immer.
Ich habe, gerade als du es gesagt hast, dass du im Marstall warst, habe ich mich daran erinnert, dass ich in der Marstall Mensa nur war, um mir Körbe abzuholen, wenn ich mich recht erinnere. Auf Freiersfüßen war ich da manchmal unterwegs.
Moment.
Naja, wie es der Zufall so wollte, war das immer der Ort, an dem man halt irgendwie so eine Mini-Anbandelei, die dann irgendwie halt nichts geworden ist. Es war erstaunlich oft in der Marstall-Mensa. Sonst war ich immer in der anderen, in der größeren, eins weiter.
Du musst Hand heben, ich kann es nicht sehen, aber ich höre es, wenn das jetzt zu weit geht, aber ich bin jetzt auch einfach neugierig. Moment, wie kann ich mir das vorstellen? Es klingt so, als wärst du da hingegangen und hättest, ne, in deiner, ich stelle mir das so vor, Korthose, einem Anzug und einem Monokel, stehst du da auf der Freifläche und hältst Ausschau nach interessanten Gestalten und näherst dich ihnen dann. So stelle ich mir das gerade vor, wie du das erzählt hast.
Nicht ganz. Nein, eigentlich gar nicht so. Es war halt durch Zufall so, dass Dinge, die sich irgendwie so angebahnt haben, haben dann ab und zu mal eben in diese zum Essen in die Marstall-Mensa geführt.
Zum klärenden
Gespräch, das dann immer in einem Korb geendet hat. Aber so ist es halt. Aber ich habe die Marstall-Mensa.
Hätte Korbflechter werden können. Aber. Ja.
Mit der Erfahrung aus dem Marstall schon, ja.
Nein.
Das ist immer noch aber eine sehr gute Erinnerung. Die ist auch eine echt schöne Mensa. Also die
ja, ist wunderschön. Und als wir da studiert haben, waren die auch mehrfach hintereinander ausgezeichnet als beste Mensa Deutschlands. Das war schon abgefahren. Und letzte Frage dazu, die jetzt nur für mich wieder interessant ist, aber ich bin einfach neugierig. Warst du denn auch häufiger mal in dieser Kneipenstraße, der unteren Straße unterwegs? Weil da sammelte sich ja die Stadt. Viel mehr gab es ja gar nicht in Heidelberg.
Nicht so super häufig, weil ich ja damals ich trinke immer noch nichts. Ich habe auch noch nie was getrunken.
Ja, ja.
Das heißt, Kneipen waren für mich, also die sind da für mich Mittel zum Zweck, wenn ich da Leute treffe. Aber ich habe mich mit meinen Kumpels meistens entweder bei mir oder bei denen getroffen und dann haben wir gezockt oder irgendwie sonst was gemacht. Also ich habe eher das introvertierten Leben gelebt. Plus ich habe in Heidelberg oben in den Hügeln gewohnt, in diesen neuen, Siedlungen.
Kannst du grob verorten mal? Dann gucke ich mal, wie weit das von mir weg war.
Ich muss gerade überlegen, wie hieß denn das nochmal?
Also nicht Neuenheimer Feld auf der anderen Neckarseite, sondern Handschuhsheim.
Ich check
zum Beispiel
das für dich aus, Moment.
Ja, sehr gerne. Du mach das mal gern. Die Zeit nehmen wir uns, weil das muss ich jetzt einfach rausfinden, weil mir war nicht klar, dass wir da so lange unsere Lebensmittelpunkte geteilt haben in unmittelbarer Nachbarschaft. Das muss ich jetzt noch rausfinden.
Ja, ich muss gerade ein bisschen checken. Aber ja, das gerne. War, ich musste immer so ein bisschen, ich musste eine Zeit lang reinfahren. So, ich werde es doch finden. Es
gibt hier noch,
war der, ja, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Ja, der Boxberg.
Der Boxberg, Moment, das sagt mir überhaupt
das
nichts.
Das ist südlich von Heidelberg.
Heidelberg. Das ist ja interessant. Moment, das ist eine wichtige Recherche. Da müssen wir jetzt alle kurz gemeinsam
ja,
durch.
Ja, da müssen meine wir durch. Tristatur also wenn man quasi kann. Fast direkt vom Schloss einfach nach Süden geht, da gibt es sogar Wege, die führen über den Hügel durch den Wald durch. Ah, da kommt man zum Boxberg und der Boxberg ist immer so ein bisschen, ich will ihm jetzt nicht Unrecht tun, aber es ist schon ein bisschen ein Problemviertel gewesen. Also da gab es auch öfter mal, als ich aus den Semesterferien heimgekommen bin, hat man die Überreste angezündeter Mülltonnen gesehen.
Oh, wow.
Ja, das war halt so. Aber es war nicht so die super geile Gegend.
Ja, ja.
Da, also da habe ich nicht meine Freizeit verbracht, außerhalb meiner Wohnung, weil das war halt so, nee.
Ich hatte das große Glück, in der Altstadt eine WG zu haben, direkt an der großen Fußgängerstraße. Und das war natürlich fantastisch, weil du mitten im Leben warst. Ja. Da trennte uns tatsächlich nicht nur ein paar Straßen, sondern auch eine Lebenswelt in Heidelberg. Spannend. Okay, zurück zum Studium. Da ist nämlich, da haben wir eine Parallele und die führt jetzt wieder zu einer Frage. Und zwar, ich habe ja, wie gesagt, Archäologie studiert und hatte im Studium schon eigentlich ja immer vorgehabt, ich will in die Forschung gehen und das wird ein akademisches Leben für mich und so. Da war ich mir immer sicher. Aber ich habe während des Studiums ja auch immer noch begeistert Spiele gespielt und all das und im Studium mir manchmal gedacht, wie cool das eigentlich wäre, das, was ich in der Archäologie lerne, auf Spielwelten anzuwenden. Also rumzulaufen in Skyrim zum Beispiel, das war da raus, und zu gucken, sag mal, wie sehen denn hier aus die Häuser der Nord oder was? Oder was tragen die für Klamotte und sowas? Und bin damit aber nie viel weitergekommen, weil das war damals auch noch viel zu früh. Heute gibt's ja Game Studies, dass das akademisch betrieben wird und auch archäologische Seminare in Deutschland beschäftigen sich mittlerweile mit Videospielen. Aber damals war das noch alles zu früh und da endete auch mein Gedanke. Und was ich mich frage, hast du dich das auch damals mal gefragt im Studium, so diese Überlegung, okay, ich könnte diese zwei Leidenschaften von mir auch einfach nur für so Kopfträumereien mal zusammenbringen und quasi als Historiker oder als Geschichtsstudent so eine Spielwelt besuchen und mal angucken?
Also nicht so, dass es wirklich ein ausformulierter Gedanke war. Also ich glaube, das, ich hatte wahrscheinlich einen ähnlichen Gedanken wie du, aber der kam nie so, der war immer irgendwo weiter hinten in meinem Kopf und nie ganz vorne auf der Zunge. Also ich hätte ihn so nicht ausgesprochen. Aber klar, das war immer so dieses, wenn man es dann weiß, spielt man ja auch anders. Und dann merkt man halt so Dinge wie, ah, das ist aber nicht ganz richtig. Also so, also ihr wollt hier akkurat sein. Das sieht mir nicht danach aus. Nee, ich hab damals aber auch, also ich spiele immer noch querbeet alles. Deswegen war so ein historischer Blick auf Spiele war für mich nicht das Allerwichtigste, weil, weiß ich nicht, also zum Beispiel bei Half-Life 1, 2 und etc. gibt es ja auch keinen historischen Blick drauf. Also man müsste ihn sehr konstruieren. Deswegen war das bei mir nicht so weit vorne. Nee.
Ich frage mich auch, ob du jemals oder heute diese Vorstellungen, die ja in dem Kopf einpflanzen könntest, zu sagen, ich arbeite irgendwann selbst mal in der Spielebranche, weil es gäbe ja auch die Möglichkeit zu sagen, historische Beratung zum Beispiel bei Spielen, ist das etwas, was dich reizen würde oder ist das jetzt wirklich etwas, ne, was du gerne als schönen Hut mit reinbringst in Podcastgespräche und eine besondere Perspektive anbietest, aber das reicht dann auch?
Ich glaube, es wäre ganz interessant, aber ich muss auch ehrlich dazu sagen, dass ich schätze das, wenn Spiele versuchen, irgendwie Authentizität mit reinzubringen. Aber die ist halt, also es ist wirklich schwierig, das gut umzusetzen, finde ich. Und ich finde auch, weil Mini-Exkurs, als ich ein Kind war und Age of Empires 2 rauskam, wusste ich nichts von den Byzantinern. Und alles, was ich über Byzanz erstmal gelernt habe, war dieses Volk in Age of Empires 2. Nichts davon ist sonderlich akkurat, eigentlich gar nichts, außer dass der Name und der Name von deren Reiterei, so ungefähr. Aber das Spiel hat in mir halt was entfacht, so ein Interesse, und dann habe ich da was drüber nachgelesen. Und ich mag das, wenn Spiele, also ich möchte nicht, dass Spiele einem, wenn sie sagen, ich spiele in der und der Epoche und ich bin kein Fantasy-Spiel, möchte ich nicht, dass Spiele irgendwelche unhaltbaren Quatschdinge verbreiten. Das geht mir zu weit, aber ich finde, Spiele als Unterhaltungsmedium sollten immer zuallererst darauf ausgelegt sein, dass das, was mir da präsentiert wird, was als Unterhaltung angelegt ist, auch tatsächlich bei mir als Unterhaltung zündet. Und es ist gut, es ist ein schöner Nebeneffekt, wenn die Person dann sagt, okay, das interessiert mich jetzt aber, wer waren denn diese Leute von Hennegau oder sowas? Also jetzt mal einfach mal, und wenn es nur eine Wikipedia-Suche ist danach, dann hat man ja schon mindestens einen Menschen irgendwie so historisch ein bisschen hinterm Ofen hervorgelockt. Deswegen, ja, ich könnte mir das sehr cool vorstellen, aber es ist, ist auch generell bei Spielen jetzt, die Mittelalter spielen beispielsweise, nicht mein Hauptaugenmerk, dass da alles so 100% akkurat ist. Es ist aber, glaube ich, auch bei, ich weiß jetzt bei Männerlord, ich habe schon im Multiplayer mal mit Coppelius zum Beispiel gespielt, der ist ja da Berater. Und ich glaube, wenn ich es richtig verfolgt habe auf Twitter, hat er auch schon öfter mal drüber geschrieben, dass es ganz spannend war, diesen Zwiespalt zu erleben zwischen, eigentlich möchte man natürlich alles akkurat darstellen, aber man muss halt auch sagen, es ist ein Spiel, es geht nicht alles akkurat.
Er war übrigens auch mal zu Gast, falls die Leute da draußen sich jetzt denken, oh, er soll ihn mal einladen zur OrkiKult trifft, war er schon, da hat er nämlich genau über das gesprochen.
Super netter Typ und genau, deswegen, als ich das gelesen habe von ihm, dachte ich mir auch so, also ich sah mich bestätigt. Und deswegen ist es für mich so ein Feld, ja, es ist interessant, aber ich muss da jetzt nicht mit aller Gewalt rein.
Ja, ich muss sagen, mein Bild von dieser Arbeit einer historischen Beratung hat sich gewandelt zu einem besseren hin, weil ich habe das ganze Zeit lang, so, eigentlich muss man ehrlich sagen, falsch verstanden, was dieser Beruf eigentlich macht. Ich dachte immer, ganz lange, historische Beratung bedeutet, da hat so ein Entwicklerteam sich das eben geleistet und jetzt ist das wie so eine Art Gatekeeper zur historischen Wahrheit. Das bedeutet, das Entwicklerteam sagt jetzt in dieser Falschvorstellung, yay, wir machen ein cooles Spiel, was richtig toll ist. Und dann sagt aber der historische Berater, Nein, das können wir nicht machen, das funktioniert nicht so. Und korrigiert dann. Und dann sind alle traurig und dann sieht das Spiel doof aus. So. Aber in Wirklichkeit ist der Job, und das finde ich so reizvoll daran, ich habe jetzt keine aktiven Pläne, das zu werden, das ist, glaube ich, als Karriere eh nicht haltbar, aber ich finde es spannend. In Wirklichkeit ist das eine Schnittstelle, diese Person, zwischen historischem Befund und dem, was das Entwicklerteam machen will. Und das bedeutet, der setzt sich oder sie mit all seinem Gehirn in diesen Entwicklungsprozess mit rein und dient quasi als Abwägungshilfe, wo man im Spiel mit bestem Gewissen völligen Quatsch in Bezug auf historische Glaubwürdigkeit oder auch Akkuratesse darstellen kann und wo aber auch Themen sind, wenn ein Spiel historisch aussieht und jetzt nicht mit Drachen und so um sich wirft, diesen Kompromiss lieber nicht eingehen sollte oder wo man eben einen besseren Kompromiss finden könnte. Und das finde ich total spannend, dass es dann diese Person gibt, die eben beiden Seiten quasi zuhört, dem Entwicklerstudio und dem Geschichtsbuch, und dann sagt, okay, wie sieht's mit folgendem Kompromiss aus? Und das finde ich, das ist ein wahnsinnig schwieriger und fordernder Job, glaube ich, aber ein spannender.
Ja, absolut.
Weil am Ende sollen ja auch, ne, wirklich Spiele rauskommen, die sollen natürlich auch Spaß machen, unterhalten und so weiter und so fort. Aber es geht, glaube ich, auch beides. Also der Anspruch, wenn man sich schon für so ein historisches Setting entscheidet, dass man da eine, in meinen Augen, das ist meine persönliche Meinung, auch eine gewisse Verantwortung vor dem Schauplatz trägt, aber das bedeutet ja nicht, dass wir jetzt hier das olle Mittelalter in 1:1 nachspielen müssen, aber dass es jemanden gibt, der sich hingesetzt hat und gesagt, okay, das sind Themen, die sollten wir auf eine Weise behandeln, die verantwortungsvoll ist, und das sind Themen, Leute, scheißegal, wie der Plattenpanzer aussieht, das ist wirklich vollkommen egal. Und das finde ich reizvoll.
Ja, das ist, für mich ist da immer ein gutes Beispiel. Ich weiß nicht, ob die da welche hatten, aber es ist ein Spiel, das in einem historischen Setting spielt und da Wert drauf legt, sind die Strongholds. Erste Stronghold hat es richtig gemacht. Das hat gesagt, hey, okay, guck mal, es ist ein Spiel, da dreht sich viel um Belagerung. Bei Belagerung sind Seuchen tatsächlich ein Problem. Wie implementieren wir das mit dieser fürchterlich unrealistischen Kuh, die dann so über die Mauern fliegt?
Und Mut dabei.
Aber sie haben ein Sachverhalt, ein Problem dieser mittelalterlichen Welt, gerade in Belagerung, haben sie für Leute erkennbar irgendwie auf den Tisch gebracht. Der zweite Teil hat dann gesagt, ja, das Mittelalter ist ja sehr schmutzig. Also zum einen muss man sich mit solchen Generalisierungen ja sowieso immer zurückhalten. Aber die haben dann gesagt, ja, da ist überall Schmutz, da braucht man natürlich, da werden dann überall Ratten sein und da braucht man jemanden, der sich drum kümmert. Und so wurde dieser unsagbare, dumme Falkner geboren mit diesem schrecklichen, fürchterlichen Schmutzsystem, das keinen Spaß gemacht hat und das Leuten nur im Gedächtnis geblieben ist, weil es wirklich eine grauenvolle Spielmechanik implementiert hat. Und es bringt, also es hat auch niemandem von Stronghold 2 etwas näher gebracht über das Mittelalter. Denn ehrlich gesagt, ich wohne in München und du wirst es ja vielleicht aus Hamburg auch kennen. Wir leben im Jahr 2024, wo ein Müllbeutel rumsteht nachts, sind auch Ratten. Das ist halt so. Ja. Das war damals natürlich, wenn du jetzt in der Pestzeit bist, aber Stronghold war nie in der Pestzeit. Also so waren diese Ratten immer irrelevant, wenn du wirklich was über das Mittelalter hättest lernen wollen dafür. Und das war das so für mich immer das Beispiel zwischen... Ich wäge ab zwischen etwas, das historisch interessant ist, wo auch jemand sich meinetwegen weiter dann informieren kann, weil er sich vielleicht, sei es jetzt über Belagerung an sich oder über Krankheiten durch verwesende Tiere, keine Ahnung, gibt's ja alles. Da kann jemand den Schritt weitergehen. In Stronghold 2 wird es niemand gemacht haben, weil es einfach scheiße implementiert war.
Ja. Ist das Themenfeld eigentlich, um jetzt wieder so langsam zurückzukehren auf deine, jetzt auf deinen aktuellen, auf deinen derzeitigen Job bei The Pot, ist dieses Themenfeld was, wo du sagen würdest, jawohl, das ist, also du sagst ja selbst, du willst dich jetzt nicht Journalist nennen, aber dein Berufsprofil, das ist so etwas, ne, das ist das, was du mit an den Tisch bringst und was du auch gerne machst und auch gerne mehr dazu lernst, also diese Verquickung von historischen Themen mit Spielen. Und gibt's auch noch andere Dinge, wo du sagen würdest, so, da möchte ich mal später in 500 Jahren, dass sich Leute daran zurückerinnern und sagen, dafür, ne, dafür war der Jochen da. Das konnte er richtig gut. Was gibt's denn da noch?
Also, erster Teil der Frage, ja, ich versuche das immer einzubringen und ich habe zum Glück im Studium auch gelernt, so ein Studium kann ja auch ein Ort sein, an dem man ein bisschen demütiger wird. Also klar, meistens ist man im Studium, weil das altersbedingt ist, erstmal natürlich mega die Person, geil, ja, ja, die geilste und ja, schlauste Person, deren unumstößliche Weisheiten sowieso niemals sich ändern werden, weil man ja bereits auf dem Höhepunkt seiner intellektuellen Kraft ist.
Ich wollte eine Hausarbeit im zweiten Semester Atlantis finden. Kein Scherz. Das war ein Arbeitstitel. Wo Atlantis wirklich liegt, war der Bachelor-Hausarbeit zweites Semester.
Es ist so schön, dass man, es mag die Ausnahmen geben, aber so entwicklungsgeschichtlich als Mensch, ja, ist man einfach so von, ja, 15 bis 25 eine absolute, ja, Katastrophe.
Eine Wurst einfach. Ja. Es ist
eine Wurst mit gigantischer Selbstüberschätzung. Ja. Aber da passieren ja dann auch gute Dinge deswegen. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, da schaue ich schon gern drauf. Ich weiß nicht, ob ich dafür in 500 Jahren erinnert werde. Ich habe mich so ein bisschen damit abgefunden, dass die allermeisten Menschen von der Geschichte sowieso vollständig vergessen werden. Ich werde nicht Alexander der Große werden.
Der leicht außerhalb des Zeitplans mittlerweile.
Ja, das stimmt. Inzwischen wird man damit vor allem auch nicht mehr irgendwie positiv in Erinnerung genommen. Also selbst Alexander hat es ja heute schwer.
Ja, wenn du ein Weltreich heutiger Türkei und Indien aufbaust in Ägypten und dann die Hälfte aller Städte, die du eroberst, nach deinem Pferd benennst, das ist tatsächlich ein schwieriges Erbe heute.
Ja, es ist schwierig. Ich habe mir mal irgendwann überlegt, irgendwann vielleicht, wenn ich die Muße habe, möchte ich mal ein Buch schreiben, für das sich vielleicht der ein oder andere Mensch dann an mich erinnert.
Autobiografie oder Fiktion?
Eher Fiktion. Ich glaube, meine Autobiografie gibt nicht genug her, dass ich jetzt sagen würde, da brauche ich, da muss ich direkt fett drauf eingehen. Aber mal schauen, was passiert. Ich bin zwar ein absoluter Atheist, aber ich muss sagen, bisher in meinen jetzt fast 38 Lebensjahren haben mich die Götter Frankens eigentlich immer ganz gut durchs Leben geschaukelt. Mal schauen, was die noch so für mich geplant haben.
Du, ich drück dir dafür wirklich von Herzen die Daumen. Ich freue mich, dass wir jetzt regelmäßig zusammenarbeiten. Wie gesagt, das ist der schönste Bumerang, den ich mir hätte wünschen können.
Das war
können.
Wirklich schön.
Also wirklich, das ist wirklich, da musste ich sehr schmunzeln. Und ich danke dir sehr für deine Zeit und bin selbst erstaunt, dass diese Stunde jetzt schon vorbei ist. Es ging flott, aber das ist ja immer ein gutes Zeichen.
Hat mich auch sehr gefreut. Also das, ich gebe das immer gern zurück mit dem Bumerang. Also muss man Bumerang zurückgeben. Das ist, es liegt in seiner Natur.
Das ist tatsächlich, es ist so ein Strafbar, ja.
Das ist natürlich, das ist ein Ding. Aber es war eine schöne Stunde. Und ich habe mir, als du gesagt hast, wir haben da zur gleichen Zeit studiert, hat mein Gehirn übrigens noch ganz kurz den fantastischen Salto gemacht. Da kannten wir uns ja noch nicht, aber es hat gesagt, Moment mal, du kennst Dom doch, du hättest ihn doch erkannt, wenn du ihn da siehst.
Ja, Nee, ja. Das kann ich dir sagen. Also, da kann ich sagen, Lockenpracht bis auf die Schultern, wirklich ganz lange Haare, Jimi Hendrix T-Shirt, so eine Jamaika-Kette um den Hals. Das wäre ein Anblick gewesen, du hättest die Polizei gerufen. Also, es ist wirklich...
Aber ja. Eine Sache weiß ich, da werde ich nicht weiter drauf eingehen, das wird ein Mysterium bleiben und die Leute draußen werden verzweifeln. Die weiß ich ganz, ganz sicher, dass wir zumindest eine Person gleichzeitig dort gekannt haben.
Ja.
Und beide ähnliche Erfahrungen mit der Person gemacht haben. Und das habe ich im Nachhinein erfahren. Und immer noch, wenn ich jetzt so dran denke, manchmal kommt es einfach so in meinem Gehirn nach oben, da muss ich ein bisschen lachen.
Das ist tatsächlich so, wow, da bleiben wir jetzt wirklich hier mit dem mysteriösen
Punkt. Ja, aber das ist, können die Leute auch Atlantis suchen.
Ja, das ist richtig. Also schreibt eure Hausarbeiten. Jawohl, sehr gut. Du, vielen herzlichen Dank. Wir hören uns an anderer Stelle ja wahrscheinlich wieder. Und dann in 500 Jahren etwa, ne? Hier gibt's ja auch das Format Okay, cool, trifft wieder. Ja. Dann lade ich dich wieder ein und frage, ne? Wurdest du vergessen von der Geschichte? Denken die Leute noch an dich? Das ist dann ganz spannend. Gucken wir uns an. Wann ist das dann? 2524, habe ich schlechtes Gefühl für den Planeten
Erde. Ja, aber wenn alles gut läuft, können wir dann das Interview führen in einer der nach mir benannten Städte. Oder nach meinem Hund oder meiner Katze.
Sehr schön, da freue ich mich drauf. Gut, gucken wir, was wird. Wir finden es raus, 500 Jahre ab jetzt. Ich wink dir zu und freue mich, dich bald wieder zu hören. Vielen Dank an Jochen Redinger für seine Zeit, für das Gespräch und natürlich auch an euch da draußen. Nicht fürs Gespräch, weil ihr konntet euch leider nicht hören, aber für eure Zeit. Vielen Dank, schön, dass ihr mal wieder dabei wart. Wenn ihr eure Dankbarkeit zum Ausdruck bringen möchtet, seid ihr herzlichst eingeladen, Sternchenwertung rauszuwerfen und zwar bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Das ist eine ganz tolle Art, ein kleines Dankeschön mir und uns auszudrücken und dafür zu sorgen, dass auch andere Menschen über dieses tolle Programm hier stolpern. Ansonsten könnt ihr natürlich auch ein Abo abschließen, ist in der Folgenbeschreibung nochmal alles verlinkt. Wir hören uns hier wieder am Sonntag, dann geht's weiter mit Okay, cool, trifft. Oder alternativ am Dienstag oder Freitag, denn da erscheinen jede Woche die besonderen Extraformate für die Supporter, wenn ihr zu diesem erlesenen Kreis gehört. Nun aber, schöne Woche, bis bald wieder.